Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Care in Action. Heute bei uns zu Gast Lukas Mank, Geschäftsführer der AG Globale Verantwortung. Man kann sagen, er ist die Stimme der österreichischen NGOs und ein ausgewiesener Experte für Friedens-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik. Lukas und ich werden heute darüber sprechen, warum globale Krisen eigentlich nur gemeinsam gelöst werden können und auch welche Rolle Österreich dabei spielt. Lukas, herzlich willkommen bei Care, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Liebe Andrea, ich freue mich wahnsinnig dabei zu sein und ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich habe es ja schon erwähnt. Ich glaube, das ist richtig. Du vertrittst um die 30 Organisationen bei der globalen Verantwortung und die sind ziemlich breit gefächert. Also nicht alle sind so wie Care auf der ganzen Welt tätig. Mhm. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen über die Mitglieder der globalen Verantwortung, was das eigentlich ist.
Ja, das mache ich sehr gerne. Die start gleich mit einem Update. Wir sind mittlerweile fast 40 Organisationen, also 39. Und also wir sind auch in den letzten Jahren gewachsen. Das ist, ich meine, wir sind in einer Zeit, wo dieser Sektor auch aus unterschiedlichsten Gründen unter Druck steht. Und dazu kommen wir dann vielleicht eher noch. Das ist auch ein Faktor, warum man auch im Sektor auch näher zusammenrückt, muss ich sagen. Ja. Und sicher auch ein Grund, warum man als Dachverband auch immer relevanter wird und größer wird auch in dem Sinn.
Den gibt es ja schon lang, oder? Die globale Verantwortung.
Den gibt es schon lang. Als ich gekommen bin als Geschäftsführer vor 3 Jahren, haben wir das 15-jährige Jubiläum gehabt.
Also fast 20 Jahre.
Ja, es sind jetzt bald 20 Jahre. Und er ist auch schon aus Dachverbänden, einem Zusammenschluss von Dachverbänden entstanden vor, ich glaube, 18 Jahren jetzt. Und das heißt, die Tradition dieser Verbandsarbeit, die haben wir schon lange in unserer DNA, in der Organisation, im Dachverband.
Und auch in Österreich, oder?
Genau, ja.
Also ja. Wir gliedern uns ja da ein.
Ja, genau, das ist in Österreich.
Die Stakeholder, oder?
Genau, ja. Und es ist jetzt so, weil du das auch angesprochen hast, die Bandbreite unserer Mitglieder. Ja. Also ich würde mal sagen, man kann es entlang von unterschiedlichen Metriken wahrscheinlich aufdröseln. Ja, man kann sagen, einige sind sehr groß, so wie ihr, einige sind sehr klein, das sind oft eher Initiativen oder Organisationen, die vielleicht 1 oder 2 Projekte machen und vielleicht oft 3 Personen beschäftigen oder 2,5. Und einige, die sind eben sehr groß und haben sehr viele Personen. Andere sind eher regionaler fokussiert und andere sind weltweit aktiv etc. etc. Also man glaubt, man kann es dann unterschiedlich aufdröseln. Gleichzeitig ist es aber so, dass diese Bandbreite ein echter Wert an sich ist, ja, weil es kommen unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Netzwerke, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Ansätze. Und auch unterschiedliche, ich sage mal, vielleicht kann man es nicht so beschreiben, aber Temperamente von Charakteren und von Organisationen zusammen. Und also, wie gesagt, ich glaube, das ist ein echter Wert. Und im Dachverband ist es so, dass wir, also bei uns ist es, das ist auch mir als Dachverband wichtig und ich glaube auch allen, die bei uns im Dachverband jemals gearbeitet haben. Also es geht bei uns nicht darum, diese Unterschiedlichkeiten irgendwie sichtbar zu machen, ja, oder die vielleicht als Differenzen oder so darzustellen, ja, sondern es gilt, diese Differenzen und diese Unterschiedlichkeit und diese Diversität einfach produktiv zu machen, ja. Und deshalb bieten wir Räume an, in denen gemeinsame Linien gefunden werden können, in denen unterschiedliche Meinungen auch gehört werden können. Und ich glaube, die Stärke liegt eben darin, dass man eben das nicht gleich macht, ja, und nicht versucht, diese Unterschiedlichkeit zu bügeln, ja, sondern dass man wirklich hergeht und versucht, dort auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, wo es wirklich zählt. Und da geht es um, das wird nicht überall sein, ja, das kann auch nicht sein und das soll auch nicht sein. Aber es ist so, dass das zum Beispiel bei Themen wie der Einhaltung der humanitären Prinzipien oder Finanzierung oder faire und lokale Partnerschaften, Kohärenzfragen und so weiter.
Also die Grundsäulen quasi
genau,
unserer Tätigkeit.
Genau, die politische Verantwortung, ja. Dass wir dort auch einen guten Track Record haben, dass wir es dort schaffen, wirklich als Sektor mit einer Stimme zu sprechen. Und das ist sicher ein großer Mehrwert, den wir als Dachverband bieten können. Und im Endeffekt sind wir so stark wie unsere Organisationen als Dachverband. Je stärker unsere Organisationen sind, umso stärker sind wir als Sektor. Und deswegen ist es uns so ein großes Anliegen, unsere Organisationen zu stärken. Es müssen Organisationen unterschiedlich abgeholt werden. Unterschiedliche Personen, Projekte, Ansätze brauchen unterschiedliche Rahmenbedingungen, würde ich sagen. Und genau, deswegen ist es uns auch wichtig, da nicht eine One-Size-Fits-All-Solution in den Raum zu stellen, sondern einfach auch, ich würde nicht sagen tailor-made, aber einfach auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse auch gut einzugehen, um daraus einfach Stärke zu gewinnen für zivilgesellschaftliche Anliegen, für einen Sektor, der auch stark in den Gezeiten der Geopolitik gefangen ist oder globalen Entwicklungen und deshalb auch agil und dynamisch sein muss.
Du hast es jetzt sehr elegant beschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass so viel Diversität gar nicht so leicht zu managen ist. Ich meine, CARE ist ja auch eine globale Konföderation und auch das ist nicht ganz leicht, da alle unter einen Hut zu bringen. Ich denke mir, die Unterschiedlichkeit in unserem Sektor ist jetzt nichts Ungewöhnliches, weil man spricht auch von der Wirtschaft und das ist dann von, bitte sponsern uns nicht, ich kann sie nennen, die OMV bis zum Blumengeschäft auf der Ecke, ist da auch alles drin. Und ich bin dann immer ein bisschen erstaunt, wenn so getan wird oder so gesagt wird, na ihr NGOs, es gibt aktionistische NGOs, es gibt nicht aktionistische, also es gibt alles und man sollte das wirklich nicht generalisieren. Und manchmal denke ich mir, wir als, jetzt nicht Mitglieder der globalen Verantwortung, sondern wir als große oder auch kleinere NGOs müssen oft sagen, was unser Unterscheidungsmerkmal ist und warum wir uns bei gewissen Dingen einfach nicht angesprochen fühlen, weil wir das schlichtweg nicht machen. Und da sehe ich schon, dass ein bisschen das sehr gerne auch von manchen politisch Verantwortlichen wirklich, da wird immer alles zusammengeschmissen, so wie wenn ich sage, die Wirtschaft, ja, das ist auch ein breites Feld und da werden sich auch nicht alle bei allem angesprochen fühlen. Und ganz genauso ist es auch in unserem Sektor.
Genau, wenn ich da vielleicht nochmal nachhaken darf, du hast zwei Stichworte genannt. Also es gibt wirklich bei uns Organisationen, die arbeiten, sind stark in der humanitären Hilfe, in der Akuthilfe.
Wie auch CARE.
Und, wie auch CARE, ja. Und die schauen drauf, wie kann ich Menschen in Notsituationen helfen, ja. Und das jetzt, ihr seid Profis, es gibt andere, die da in dem Gebiet Profis sind und einen starken Fokus drauf haben. Und es gibt andere, die eher einen entwicklungspolitischeren und langfristigeren Blick haben. Da gehört, das ist auch nicht immer zu trennen, da gehört ihr auch dazu. Ja, aber es gibt Organisationen, die schauen explizit nicht auf akute Notsituationen, sondern wirklich auf langfristige systemische Fragen zum Beispiel. Und es gibt Organisationen, die haben einen starken Menschenrechtsblick. Ja. Und die Kunst liegt jetzt darin, also das sind alles berechtigte Perspektiven und wichtige Perspektiven, wenn man sich mit dieser Welt beschäftigt. Aber die Welt ist komplex und so kann eine Reaktion auf diese Herausforderungen, die in dieser komplexen Welt entstehen, auch nicht von jedem und jeder gleich sein, sondern auch in dieser Breite liegt der Stärke, ja, um agil zu sein, um unterschiedliche Komplexitätslagen zu unterschiedlichen Zeiten zu bearbeiten und Menschen in Notsituationen kurzfristig, langfristig und systemisch zu helfen. Ja. Und genau, und das Dachverband liegt daran, einfach in diesen unterschiedlichen Perspektiven und diesen unterschiedlichen Zugängen und Expertisen und Erfahrungen einfach Mehrwerte zu generieren, die über die Organisationen hinaus einfach auch darstellbar sind gegenüber der Öffentlichkeit oder vertretbar sind gegenüber der Politik und so weiter.
Was hier schwer genug ist, oder?
Ja, das ist schwer genug, ja.
Ja, das denke ich mir.
Ich habe einmal ich weiß nicht mehr, in welchem Buch das war, aber so eine schöne Metapher gelesen. Das ist schon eine Zeit lang her. Aber es ist irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, um was es gegangen ist, aber es war so diese Metapher wie, es ist irgendwie so wie Sculpturing Smoke, ja, also wie man Rauchschwaden formt oder so. Und es ist manchmal ein bisschen so, ja. Und manchmal ist es aber sehr konkret, weil die Anliegen auf der Hand liegen, ja. Wie zum Beispiel, wenn Solidarität unter Druck ist, ja, und Finanzierungen wegbrechen versuchen, dann gibt es keine Rauchschwade, dann ist die Haltung einfach klar, ja. Man muss für Menschlichkeit eintreten, für Solidarität und für starke, kohärente internationale Zusammenarbeit.
Das sind alles schöne Dinge, aber ich selbst habe den Eindruck, dass es stark erodiert. Auch das Wort Solidarität ist nicht mehr sehr wahnsinnig en vogue. Mhm. Aber dazu kommen wir noch. Reden wir doch kurz, Österreich hat sich ja schon lange verpflichtet, also viele OECD-Staaten, dass man 0,7% des Bruttoinlandseinkommens für Katastrophenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit ausgeben soll. Jetzt ist es schon einige Jahrzehnte her, dass ich studiert habe. Das war damals schon ein Thema und haben wir damals schon nicht erreicht. In der Zwischenzeit sind wir gar nicht mehr bei denen, die so wenig dafür ausgeben, weil die, die viel bisher getan haben, es war immer Skandinavien, die skandinavischen Länder traditionell, die sich dem genähert oder es manchmal sogar auch erreicht haben, die sparen jetzt auch alle massiv ein. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich im guten Mittelfeld im Moment. Also das heißt, gewisse Dinge muss man einfach aussitzen. Dann ist man gar nicht mehr so schlecht. Wir sind jetzt wirklich im guten Mittelfeld. Ist das jetzt abseits unseres Sektors wirklich was, was bekannt ist oder wo Verständnis dafür ist? Weil man hat ja Untersuchungen gemacht, da glauben die Leute jetzt für die Katastrophenhilfe, dass viel mehr dafür ausgegeben wird, als in Wirklichkeit dafür ausgegeben wird. Also da haben wir irgendwie noch eine Verschiebung in der Wahrnehmung, oder?
Es ist definitiv ein Wahrnehmungsproblem. Aber es ist gleichzeitig, wie würde ich sagen, wie kann man es beschreiben, ein All-Time-Favorite oder ein Dauerbrenner in der Politik. Weil ich war mal, ich mir einmal mit einem Bekannten unterhalten und der hat es nachgeforscht und der hat festgestellt, dass in Österreich dieses 0,7-Ziel seit der Regierung Sinowatz II in jedem Regierungsprogramm vorgekommen ist.
Also
ja.
Ewig, 40 Jahre.
Ewig, ja. Ja. Was, ich sag ewig, ja. Ja. Und seitdem aber auch noch nie erreicht wurde. Ja. Und meistens mit ziemlich deutlich nicht erreicht wurde, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind auch jetzt auf einem Pfad, wo wir die letzten Jahre zwar, also ich glaube, es hat immer Schwankungen, ja. Die, diese Schwankung ist in den letzten Jahren nach oben ein bisschen ausgeschlagen und hat dann an einen Punkt gekratzt, wo man tatsächlich mehr machen kann, als nur Strukturen absichern und den Bestand sichern und das Notwendigste sicherstellen und geht jetzt wieder nach unten, ja. Dazu möchte ich aber auch ganz deutlich sagen, also und an dieser Stelle auch ein großes Lob an die Regierung aussprechen, die...
Ich wollte gerade sagen, antizipiert haben wir was anderes, als
ja,
eigentlich
genau,
jetzt kommt, oder?
Die auch eine Regierung ist und das muss man eben in dieser angesprochenen globalen Weltlage oder in dieser Lage, wo man sieht, dass einfach viele Regierungen aus unterschiedlichsten Motiven die Hilfe kürzen, sei es Einsparung, Notwendigkeiten, sei es Prioritätenverschiebung oder Politisierung der Hilfe. Und noch viele, es gibt wahrscheinlich noch viele mehr Gründe. Und in Österreich ist das, hat man es wirklich einen wirklich viel daran gelegt, einfach das auch hochzuhalten, weiterhin so hoch es geht. Ja? Und auf dem Niveau zu belassen, wo man, auf dem man zumindest arbeiten kann, weiterhin, ja. Und Strukturen erhält, die einfach die Handlungsfähigkeit im außenpolitischen Sinn auch sicherstellen. Und das muss man schon ehrlich gesagt loben, weil in diesem Umfeld, wo alle kürzen, ja, aus eben diesen unterschiedlichsten
auch Deutschland
Gründen.
Deutschland massiv,
ja.
Alle reden immer von den Vereinigten Staaten, aber die Stop-Work-Orders waren irgendwie die Initialzündung für vieles. In den letzten zwei Jahren sind von, jetzt reden wir von Katastrophenhilfe, von 10 Euro sind 9 aus den USA und aus Deutschland gekommen und die fallen jetzt auch weg. Also man sieht, dass es massiv zurückgeht und es ist bei Weitem nicht nur die Vereinigten Staaten.
Genau.
Der zweitwichtigste Geldgeber derzeit sind die Vereinigten Arabischen Emirate mit allem, was an Problematik dabei ist. Aber es gibt gerade eine riesen Verschiebung auf diesem Gebiet und man muss da wirklich sagen, also es ist bei Weitem nicht so gekommen, wie es befürchtet wurde für Österreich. Ich habe mich auch sehr gefreut, als ich gehört habe, dass wir einen der rotierenden Sitze im Weltsicherheitsrat bei den Vereinten Nationen bekommen haben, weil ich habe mir immer gedacht, naja, wenn wir alles streichen, was wollen wir dann groß erzählen auf der internationalen Bühne? Also es hat sich alles gut getroffen, würde ich sagen. Und wir haben schon auch sehr viele handelnde Personen, gerade im Außenamt, die wirklich auch dahinter sind, dass Österreich sehr wohl auch noch eine gewisse Rolle spielt, weil wir sind jetzt nicht die großen Botschafter nach außen als Organisationen, aber wir gestalten schon auch das Bild von Österreich ein kleines bisschen mit auf der großen Weltbühne.
Ja, definitiv. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, die österreichischen Organisationen, die im Ausland arbeiten, sind auch wahrscheinlich nicht die Visitenkarte, aber ein Teil der Visitenkarte Österreichs. Ja. Mhm. Und aber nochmal auf das 07 zurückzukommen. Es gibt diese Kürzungen schlagen ja weltweit dann wirklich auch Kapriolen. Ja. Einerseits gravierende, sehr bedenkliche, wie in den USA vor 1,5 Jahren, wo das begonnen hat, das auch einen Kaskadeneffekt ausgelöst hat. Aber gleichzeitig gibt es dann so absurde Pressemitteilungen wie in der Schweiz vor ungefähr einem Monat, wo in der Früh eine Pressemitteilung der Bundesregierung die Medien erreicht, wo gesagt wird, es wurde mehr gespart in den letzten Jahren und es gibt einen Budgetüberschuss. Ja, also Sparziele sind übererfüllt und am Nachmittag kommt die Pressemitteilung der Bundesregierung, bei der internationalen Hilfe wird gespart. Ja, also es gibt, und das meine ich mit dieser Priorität, also es sind ganz unterschiedliche Gründe, warum Hilfe gekürzt wird. Ja. Und die möchte ja gar nicht skandalisieren. Nur gleichzeitig ist dieses 07-Ziel, ja, und das vielleicht noch zu dem, es klingt halt so technisch. Ja. Es klingt irgendwie wie aus einem Konferenzreport. Ja. Aber, und das ist mir auch noch wichtig zu sagen, es sind halt, also alles, was wir nicht dahin erfüllen, ja, oder alles, was wir nicht in internationale Hilfe und in Ressourcen stecken, die Solidarität sichern und Lebensperspektiven ermöglichen, bedeutet weniger sauberes Trinkwasser, bedeutet weniger Bildung, bedeutet weniger Lebensperspektiven für Menschen, bedeutet wahrscheinlich auch mehr Notwendigkeit, sich der Vertreibung zu migrieren
oder
sich regional
haben.
Zu bewegen. Mhm. Ja. Es bedeutet mehr Klimarisiken. Ja. Es bedeutet weniger Infrastruktur, es bedeutet mehr Schulden von Ländern im globalen Süden und so weiter und so fort. Also das ist alles nicht abstrakt und Menschen spüren das, weil sie weniger medizinische Versorgung bekommen, weil ihre Familien ihr Zuhause verlieren, weil ihre Kinder nicht in die Schule gehen können und so weiter. Das ist in diesem Delta, in dieser Differenz von was auch immer man ausgibt für internationale Hilfe und dem, was man ausgeben sollte, ja, bedarfsgerecht drinnen. Und das spüren auch Organisationen wie ihr. Ja, man muss hyperpriorisieren, ja, man muss fragen, wen kann ich noch erreichen, wo mache ich Abstriche, ja, welche Krisen muss ich aus dem Blick geraten lassen und so weiter und so fort. Und ja, und im Endeffekt ist das am Ende dann ja wieder so ein Effekt, der dann auch bei den Menschen ankommt. Ja? Also weniger ist einfach weniger. Und es wurde die letzten Jahre immer so eine Debatte geführt, dass oder oft eine, glaube ich, fehlgeleitete Debatte geführt, dass man auch mit weniger mehr machen kann. Ich glaube, das ist ein vollkommener Humbug. Es gibt dieses Minimax-Prinzip in der Wirtschaft einfach nicht. Ja?
Und wir werden mit weniger deutlich weniger machen.
Genau, das ist die Realität.
Weil die Effizienzsteigerung hat auch, die es in manchen Bereichen geben mag, aber die hat auch ihre Grenze. Und es ist, wie du gesagt hast, mit weniger Mitteln wird man deutlich weniger machen, was dann auch weniger zum guten Image der Länder, die weniger machen, beitragen wird. Weil jetzt noch abschließend zu den Vereinigten Staaten, gegründet wurde USAID von John Kennedy, der wollte damit ein freundliches Gesicht der Vereinigten Staaten weltweit propagieren und das war 0,1% vom amerikanischen BIP. Also so viel zum Thema, es ist so wahnsinnig effizient, wenn man alles zerschlägt. Mhm. Die Einsparungen waren minimal. Wie gesagt, aus meiner Sicht kann man immer diskutieren, was mit dem Geld passiert, aber es sollte wirklich nicht nur auf Augenhöhe, sondern auch vernünftig diskutiert werden und vor allem muss man auch drauf schauen, dass Menschen eine Lebensgrundlage generell haben. Das müssen nicht wir alleine, das müssen schon auch die zuständigen Regierungen. Also da hat sich sicher was geändert, aber es ist nicht unbedingt verantwortungsvoll, dass man das jetzt so macht. Du hast selber das Wort Hyperpriorisierung verwendet. Da geht es darum, dass circa 300 Millionen Menschen weltweit humanitäre Hilfe benötigen. Und die Hyperpriorisierung wurde von der UN auch auf politischen Druck vorgenommen, nicht von den Organisationen. Also wir haben keine Freude damit, da sind wir nicht die Einzigen. Aber aus Sicht der internationalen und der institutionellen Geldgeber ist die Hyperpriorisierung der richtige Schritt. Da werden 156 Millionen Menschen sind die Gruppe, das sind über 10 Länder, darunter natürlich die Ukraine, Syrien, also schon zahlreiche Länder, wo festgestellt wurde, dass die humanitäre Not am größten ist. Dann gibt's noch eine Gruppe, circa 35 Millionen Menschen, die priorisiert sind. Und dann haben wir circa 120, 130 Millionen, je nach Rechenart, die weder hyper noch priorisiert sind. Und da kommt jetzt dieses berühmte Ergänzen mit dem UN-System ins Spiel, wo also große Organisationen wie wir, die Caritas, das Internationale Rote Kreuz, World Vision, you name it, nicht nur darüber diskutieren, sondern auch verstärkt daran arbeiten, dass wir eben komplementär auch in diesen Regionen schauen, was wir machen können. Denn für uns, und das ist für uns noch viel stärker als für die Vereinten Nationen, da steht schon auch die Legitimität und die Glaubhaftigkeit am Spiel. Und ich habe selber eine Diskussion vor 2 Wochen mit dem Koordinator der Vereinten Nationen, mit Tom Fletcher, dazu gehabt. Und er hat gesagt, ja, wir können ja nicht vortäuschen, dass wir allen helfen. Und ich habe gesagt, wir haben nie allen geholfen. Nur die Art, wie wir darüber gesprochen haben, hat sich massiv geändert. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du dann hörst bei einem Cluster-Meeting in irgendeinem Land, dass deine Region jetzt nicht mehr priorisiert wird. Ich meine, das macht ja auch was mit Menschen, das macht was mit der Zusammenarbeit. Aber ich weiß, dass viele institutionelle Geldgeber das hochloben und sagen, es ist wirklich an der Zeit, weil wir wollen nicht, dass Millionen Menschen von humanitärer Hilfe abhängig sind. Es hat sich ja auch was geändert. Sehr viele Krisen aus meiner Wahrnehmung, aber das muss nicht stimmen, war schon Syrien die erste Megakrise. 15 Jahre bleibt eine humanitäre Krise jetzt im Schnitt. Mhm. Das war vor ein paar Jahrzehnten nicht so. Mhm. Man ist reingegangen, man ist dort geblieben, man hat ein Phasing-out gemacht. Heute weißt du, dass du das Phasing-out wahrscheinlich ein Jahrzehnt später machst. Und das hat sich geändert und da wollen die Staaten weg. Also ich versuche nicht das schön zu reden, aber wir als CARE und auch viele andere Organisationen haben überhaupt keine Freude mit der Priorisierung. Aber natürlich, die Mittel werden knapper. Auch Europa ist in einer wirtschaftlichen schwierigeren Lage, als wir das gewöhnt sind. Und von dem her ist das auch die Legitimität zu sagen, die Steuergelder müssen halt dorthin, wo es wirklich am schwierigsten ist und wo wir auch konkrete Interessen haben, weshalb natürlich Syrien und die Ukraine ganz im Fokus dieser Priorisierung stehen.
Absolut. Ich meine, mir sind jetzt viele Gedanken dazu eingefallen. Ich möchte gleich vielleicht 3 oder 4 kurz noch einmal dazugeben, ja, zu dem, was du gesagt hast, oder anhängen. Erstens einmal, diese Zahlen, die du nennst, sind ja, ich glaube, man muss auch sagen, und dir ist das absolut bewusst, aber vielleicht auch nochmal generell klar machen, die sind mit absoluter Vorsicht zu genießen, ja, weil das ist natürlich eine Schätzung, die auf den besten Möglichkeiten oder besten Grundlagen basiert, die man als Weltgemeinschaft aufs Papier bringen kann, ja.
Das ist
aber
korrekt.
Nach dieser Rechnung würde zum Beispiel Nordkorea keinen einzigen humanitären, also würde Nordkorea keinen humanitären Bedarf haben, ja, zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, die reale Zahl, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel höher. Das will ich eigentlich damit sagen.
Ja, danke dafür, das stimmt.
Ja, und diese Verschiebung dieser Realität ist auch das, was ihr und unsere Kolleginnen in anderen Organisationen, ob bei der UN oder in zivilgesellschaftlichen Organisationen oder NGOs täglich in ihrer Arbeit sehen. Ja. Also es gibt diese Diskrepanz zwischen dem, über was wird in der Welt gesprochen, ja, und was ist ein Verhandlungstisch und was ist die Lebensrealität von Menschen. Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich glaube, weil du gemeint hast, die Krisen dauern immer länger, ich würde noch ergänzen, dass die Krisen ja auch immer komplexer werden. Ja.
Polykrisen in Wirklichkeit haben.
Genau, es sind Polykrisen. Ja. Es sind also Krisen, die sich überlagern. Ja. Es gibt die Klimakrise, es gibt die Ernährungskrise, die ist jetzt sehr pauschal und plakativ formuliert, ja, aber es gibt die Klimakrise, die Ernährungskrise, es, Ernährungs- oder Hungerkrisen, ja, es gibt Schuldenkrisen, ja, etc. etc.
Es gibt Konflikte.
Es gibt Konflikte und konkrete Gewaltkontexte und was das aber alles bedeutet, ist ja, also hinter diesen Begriffen versteckt sich ja Kriege und Krisen, also Kriege, gewaltsame Auseinandersetzungen zerstören Infrastruktur, zerstören Menschenleben, zerstören
die
Umwelt etc.
Hinter, für Jahrzehnte, für, darüber spricht man nicht.
Genau, es sind ja nachhaltige Schäden, ja, die da angerichtet werden. Eine Klimakrise, die ist ja für Menschen nicht als Umweltproblem spürbar, wie es bei uns oft diskutiert wird, sondern die ist spürbar in dem Wegfall von medizinischer Versorgung, in dem Wegfall von Lebensmitteln, in dem Wegfall von Perspektiven, in Überschwemmungen und Dürren, ja, und so weiter. Und im Endeffekt ist es einfach so, dass es, glaube ich, ganz wenig Krisen gibt, die einfach noch nach diesem klassischen Schema, so es gibt die Friedensförderung, es gibt die humanitäre Hilfe und es gibt die Entwicklungszusammenarbeit, betrachtet werden können. Die Realität ist so, dass sich das alles verschränkt, ja, von der heruntergebrochenen Polykrise, also von oben nach unten quasi am Boden, ja, aber gleichzeitig von unten nach oben, ja, dass sich einfach die in den Lebensrealitäten der Menschen das einfach nicht trennen lässt. Was ist jetzt, warum habe ich zum dritten Mal in Folge keine Ernte? Ja? Ist es also die Klimakrise oder ist das, ist das der Gewaltkonflikt, der mich nicht richtig anbauen lässt? Oder was ist es auch? Ja?
Und bei den Betroffenen ist das in der Regel egal. Auch was wir als Cluster bezeichnen, ist vollkommen egal. Da geht es wirklich darum, wie schaffe ich das Überleben und was ist meine Perspektive an dem Platz, wo ich mich gerade befinde. Das sind die Hauptfragen, die sich die Leute stellen. Das, was wir hier diskutieren, ist ja schon wieder eher akademisch und natürlich auch durch System bedingt, weil wenn es so viele Stakeholder gibt, muss man Dinge gut koordinieren können. Also wir haben jetzt auch in Venezuela gesehen, wo ganz klar gesagt wurde, naja, das Militär war dort, aber sie wussten nicht, was sie machen sollen. Also es ist nicht so ein Klacks, große, schwerwiegende Naturkatastrophen oder Katastrophen im Allgemeinen einfach so zu koordinieren. Das muss man schon können, da muss man schon was wissen. Und da muss man auch sehr schnell sehr harte Entscheidungen treffen. Und nur, dass viele Stakeholder dort sind, das haben wir auch in Haiti und in vielen Plätzen gesehen, heißt noch lange nicht, dass das gut hinhaut. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, dass es eine gute Koordinierung gibt und vielleicht zur Vollständigkeit halber nicht nur CARE, aber auch CARE. Wir sind schon auch Teil des Systems, das jetzt auch so in der Kritik steht, weil wir waren eigentlich immer stolz drauf, dass wir unter UN-Mandat arbeiten. Und wenn es die eigene Regierung in einem betroffenen Land nicht ist, dann koordiniert halt koordinieren die Vereinten Nationen. Das ist schon auch etwas, was funktioniert hat. Es wird jetzt so dargestellt, das gehört alles weg. Aber das hat echt gut funktioniert in vielen Plätzen und so gut es halt kann in so einer Situation.
Ich glaube, die, also auch dazu zwei Gedanken. Ich glaube, wir sind leider in einer Diskussion in unserem Sektor, die oft so wirkt, als wie wenn wir quasi Teil einer Feuerwehr sind, die nicht gebraucht wird. Aber einerseits ist die Realität, dass die Feuerwehr halt im täglichen Einsatz ist und überdehnt und überstrapaziert ist. Und vielleicht ist die Feuerwehr, das Beispiel hinkt vielleicht, aber es ist deshalb vielleicht ein gutes Beispiel, weil in unserer Sichtweise als Sektor und als humanitäre Organisationen und Organisationen, die für Solidarität und Zusammenarbeit eintreten, ist es so, dass wir sagen, kein Mensch wird in Österreich die Feuerwehr diskreditieren oder wird behaupten, dass die Feuerwehr sinnlos ist, nur weil sie nicht alle Krisen lösen kann im Alleingang. Ja. Und im Ausland ist es aber genauso. Wir tragen einen Teil dazu bei, um Menschen Perspektiven zu geben, um Menschen aus Notlagen zu holen, um ihnen um eine Zukunft zu ermöglichen, um Regionen zu stabilisieren und so weiter. Und das ist ein Teil davon. Da gehören andere dazu. Da gehört die Diplomatie dazu. Da gehören auch sicherheitspolitische Instrumente dazu. Oft gehört das Militär dazu oder Friedensmissionen. Es gehört auch die Wirtschaft dazu. Es gehört eine kohärente Handelspolitik und eine Energiepolitik dazu etc. Ja. Und genau, also ich glaube, das ist das, wo wir als Sektor gefangen sind. Und gleichzeitig ist es so, und das möchte ich auch noch sagen, weil du das venezuelanische Militär erwähnt hast, das ist vielleicht symptomatisch jetzt oder so plakativ gesehen, die lokale Struktur, die quasi als der First Responder ja eigentlich ist. Ja,
sind immer lokale Strukturen. Es ist nie eine Hilfsorganisation.
Genau,
ja. Vielleicht eine lokale vor Ort, aber es ist immer lokal.
Genau, aber diese internationale Feuerwehr, wenn man bei diesem Bild bleibt, die muss halt da sein, um quasi diese lokalen First Responder auch zu unterstützen. Und ich glaube jetzt, wenn man so diese ganze Kürzungsdebatte und so weiter anschaut, ich glaube, nicht alles, aber ein wesentlicher Teil für die Zukunft unseres Sektors wird auch sein, einfach diese lokalen Partnerschaften noch einmal systemischer und fairer zu denken, ja, lokale Kapazitäten einfach zu stärken, weil sie die sind, die am besten wissen, was notwendig ist, die am schnellsten reagieren können und so weiter und so fort. Wenn das Militär in Venezuela dasteht und vielleicht eine große Personenstärke hat, aber im Endeffekt in einer Krise nicht helfen kann, ja, dann ist das der Punkt, wo man ansetzen muss.
Ja, weil auch helfen muss man können, sage genau. ich immer. Ja. Es ist schön, wenn man jemand im Alltag hilft, einkaufen geht für Nachbarn, die nicht mehr gehen können, oder mhm. jemand, der obdachlos ist, geht. Das ist alles super. Mhm. Aber professionelle Hilfe, die Tausende oder vielleicht Millionen Menschen erreicht, das braucht schon professionelle Trainings, Ausbildung. Ich meine, wir machen das nicht umsonst, dass wir da auch rein investieren, dass die Menschen wirklich gut trainiert werden, mhm. die für uns und mit uns arbeiten und natürlich auch die lokalen Partner. Und es gibt Megakatastrophen, da braucht es die globale Zusammenarbeit, weil das einfach für ein Land selbst hochentwickelt, ich sage nur Japan, Fukushima, mhm. nicht so leicht zu stemmen ist. Wir werden technologisch immer größer, immer sophisticateder. Das heißt, die Auswirkungen auch in Industrieländern von zum Beispiel einem Atomunfall sind dermaßen gewaltig, das kannst du nicht mehr national mhm. regeln. Und es sind ja die Probleme auch grenzüberschreitend. Also ich sehe uns eigentlich als Teil dessen, wie wir außerhalb von Österreich mit der Welt umgehen. So habe ich uns aber immer schon gesehen.
Genau.
Mhm. Und das sind wir auch.
Es ist Teil einer Handlungs eines Österreichs in der Welt, sag genau. ich mal, ja, oder eines Europas in der Welt, und das Teil einer Handlungsfähigkeit, mhm. Wie wir mit der Welt agieren und wie wir außenpolitische Akzente setzen und auftreten. Und
auch menschliche Aspekte und natürlich ja. auch als Europäische Union, weil wir schreiben uns ja alle sehr gerne auf die Fahnen, dass bei uns die Menschenrechte und das alles noch so wichtig mhm. sind. Ich finde, Reden ist eine Sache, man muss es schon auch umsetzen. Mhm. Also da kann ich, da sehe ich gewisse Defizite.
Ja, ich glaube, die internationale Zusammenarbeit ist, also neben diesem Aspekt, dass man diese lokalen Kapazitäten noch einmal sich denen ordentlich widmen muss und das auch ernster nehmen muss, was lokal vor Ort möglich ist und welche Kapazitäten da vor Ort einsetzbar sind, also auch faire Partnerschaften leben. Aber ein zweiter wesentlicher Aspekt ist sicher, sich auch noch einmal einfach anzuschauen, wie Politik dahingehend einfach kohärent sein kann. Ja? Weil oft ist es so, dass Ressortentscheidungen eigene Interessen bedienen und gleichzeitig aber dann, also mit einer Hand geben, ja, und mit der anderen aber wieder das beschädigen, was man an anderer Stelle gut macht, ja. Und also ich glaube, das ist sicher ein wesentlicher Teil einer neuen internationalen Zusammenarbeit, ja. Und du hast die Menschlichkeit angesprochen. Ich glaube, auch ein Teil dieser neuen Qualität internationaler Zusammenarbeit muss sein, also ich glaube, die Menschlichkeit steht im Vordergrund. Die muss unumstößlich sein, ja, in diesem Ganzen. Aber es ist nur auch nur ein Teil der Erzählung. Ich glaube, ein Teil davon, es ist auch Sicherheit und es ist auch Stabilität. Mhm. Ja. Und
auch für uns selbst, wenn
genau,
wir
auch
jemand
für uns
helfen.
Selbst, ja.
Das wird viel zu wenig in den Vordergrund gestellt.
Genau, und ich glaube, das muss man auch ernst nehmen. Und das ist auch ein legitimer Aspekt davon am Ende des Tages. Wenngleich das nicht auf Kosten von irgendeinem anderen Aspekt gehen darf. Ja. Also ich glaube, die Menschlichkeit muss im Vordergrund stehen, die humanitären Prinzipien oder das internationale humanitäre Völkerrecht, also das sind ganz wesentliche Grundpfeiler, an denen einfach nicht zu rütteln ist. Mhm. Ja. Auch die sehen wir stark unter Beschuss.
Absolut. Mhm. Und da sind wir alle aufgerufen, uns dafür einzusetzen, dass das wieder besser in Erinnerung kommt und dass es weniger um persönliche Überzeugungen geht, denn um wirklich neutrale Advocacy, die uns letztendlich auch ermöglicht, dass wir in Konfliktgebieten überhaupt tätig sind. Weil sobald man sich für eine Seite mehr ausspricht als für eine andere, hat man überhaupt keinen Zugang mehr. Und das ist ja der wichtigste Teil, dass humanitäre Helfer sicher humanitäre Hilfe leisten können. Zum Abschluss würde ich gern von dir deine Einschätzung wissen, was, wenn du in die nächsten 3 bis 5 Jahre schaust, wo sind die großen Verwerfungen, die du siehst?
Puh, das ist eine große
Herausforderungen.
Ja, das ist eine große Frage. Also ich glaube, ich habe es eh schon angesprochen.
Mhm. Ein bisschen im Eingangsstatement.
Ja, ich glaube, also ich glaube wirklich, dass ein Schlüssel in dem ein Schlüssel liegt sicher darin, also von dem, was für uns als Sektor, der für internationale Zusammenarbeit steht, wichtig ist, faire lokale Partnerschaften zu ermöglichen, auch ein neues Bewusstsein über den Wert und die Qualität internationaler Zusammenarbeit zu etablieren. Und das hat auch mit Narrativen zu tun, mit dem Generieren von politischen Aufmerksamkeiten und sich auch nicht davor scheuen, dass man unter Anführungszeichen politische Kämpfe führt. Ja, auch mit denen, die das anders sehen und oder das Diffamieren zum Beispiel, ja, und Misstrauen sehen gegenüber Organisationen, die wir vertreten als Dachverband. Also ich glaube, man darf
sich. Ist es stärker geworden, würdest du sagen?
Ich glaube, es ist definitiv stärker geworden, ja. Ich glaube, diese, Kritik hat es immer gegeben, ja, und das ist natürlich auch legitim, ist ja demokratisches Gut, ja, kritisieren und hinterfragen zu können, zu kontrollieren und für Transparenz zu sorgen. Ich glaube, das ist nur einem generellen Misstrauen gewichen, einer Delegitimierung. Ich glaube, die Debatte hat sich da stark verschoben. Ich glaube, zivilgesellschaftliche Organisationen sind in dem Sinn und werden unter Generalverdacht gestellt, ja. Und es werden einzelne Aspekte aus dem Kontext gerissen und zu Problemfällen stilisiert. Ich glaube, da muss man sich einfach ganz stark darauf zurückziehen und sagen, unsere Arbeit ist zweckgebunden, ist mehrfach geprüft. Und
ist übergeprüft,
ist übergeprüft, fast sagen, ja,
weil man
genau
mit institutionellen Geldgebern zusammenarbeitet.
Und ist hochtransparent, ja. Und deswegen, glaube ich, braucht man sich auch diesen politischen Kämpfen nicht zu scheuen, vor diesen politischen Kämpfen nicht zu scheuen. Wir sind es nur nicht gewohnt, die zu führen, muss ich auch dazu sagen, ja.
Also du hast auch einen Appell an uns als Organisationen, absolut, da ja, mutiger zu werden.
Mutiger für Menschlichkeit und Solidarität einzutreten, ja. Und das nicht naiv zu tun, sondern auch zu sagen, okay, es gibt vielleicht auch noch andere Dimensionen in der internationalen Zusammenarbeit, natürlich, die genauso legitim sind wie eben
wirtschaftliche Interessen, Sicherheitsaspekte
mit. Genau. Ja, es liegt nicht an uns, für wirtschaftliche Interessen einzutreten und für Sicherheit zu argumentieren. Ja, das tun andere. Aber uns als Teil eines globalen Instrumentariums zu verstehen, das Menschen Lebensperspektiven ermöglicht und Stabilität gewährt und Menschenrechte sichert und Armut reduziert. Ich glaube, da hat jeder seine eigene Stärke. Also es ist ja auch eine Frage des komparativen Angebots. Ja. Was kann jemand anbieten, um Armut zu reduzieren, um Sicherheit sicherzustellen, um Stabilität zu gewährleisten, um Menschenrechte zu verwirklichen etc. Ja.
Und da gibt es ganz schön viele Organisationen und dazu zählt absolut auch CARE, die auf einer sehr professionellen Weise gemeinsam mit lokalen Partnern eine Menge anzubieten haben. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort, ein Call to Action für positive internationale Zusammenarbeit, dass das was Gutes ist, dass auch wenn viel hinterfragt wird, die Menschlichkeit trotzdem nicht out of fashion ist. Und im Grunde, also ich denke mir wirklich oft, ich bin sehr froh, dass ich in Europa geboren bin und all diese Privilegien habe und wir sollten nicht müde werden, uns einzusetzen, dass möglichst viele Menschen von den Menschenrechten nicht nur hören, sondern die auch in ihrem Alltag wirklich leben können, so wie wir das über, nicht flächendeckend, aber doch in sehr hohem Ausmaß können. Und ich habe nicht den Eindruck, dass du müde bist, dich dafür einzusetzen. Das gilt für mich auch nicht. Also würde ich sagen, ja, auf in die nächsten Jahre. Wir werden das schon gemeinsam machen.
Genau, wir spitzen unsere Federn und
unsere Ohren, was wir zu hören
unsere kriegen. Ohren, genau.
Genau. Ja, ja. Also das, glaube ich, war ein sehr interessantes Gespräch, Einblicke, was eine Interessensvertretung von Hilfsorganisationen, internationalen Organisationen so tut. Vielen Dank, Lukas, dass du bei uns warst. Ich hoffe, es war für dich auch ein bisschen interessant. Und das hoffe ich natürlich vor allem für unsere Hörer und Hörerinnen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir hören uns auch nächste Woche, wenn es wieder heißt CARE in Action. Alles Liebe und bis dahin.
Danke fürs Zuhören. Das war CARE in Action, der Podcast von CARE Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu CARE und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.